Die Sinnsucher. Ein Psychiater und ein Philosoph im Gespräch. Raphael Bonelli und Markus Fahlefeld sind die Sinnsucher.
Lieber Herr Fahlefeld, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder, alle Herr Bonelli.
Ich hatte ein Thema mitgebracht, da ich gerade mit einem Patienten geredet habe, der zu viel denkt. Und das wäre mein heutiges Thema, zu viel denken.
Da sind Sie an den Richtigen geraten, Herr Bonelli.
Ja, eben. Sie meinen, Sie denken auch immer viel zu viel. Ja. Und da gibt es im Österreichischen einen Begriff, der eigentlich sehr, also fast erschreckend ist. Und das ist, und vulgär, ja, und das ist Hirnwichsen. Aber die Leute verstehen das sehr, sehr gut. Hirnwichsen ist, sich gedanklich oder theoretisch zu sehr in etwas hineinsteigern, ohne dass etwas Praktisches herauskommt. Und im Englischen gibt's diesen schönen Begriff Overthinking. Also übertreibendes Denken, würde ich mal sagen, Overthinking. Mir gefällt das eigentlich sehr gut, Overthinking. Meine Patienten verwenden das immer häufiger, das ist wahrscheinlich so ein Modewort, aber manchmal darf man ja auch Modewörter verwenden. Jedenfalls habe ich einen Patienten, der zu viel nachdenkt den ganzen Tag und halt nicht ins Tun kommt, nicht extrem komplizierte Gedanken, Spielereien, die Dinge überanalysiert, auch skrupelhaft, so im Sinn von ständig nachdenken, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich anders machen können in meinem Leben. Und mich fasziniert das, weil ich bin ja gerade auf dem Thema Denken und wie denkt man richtig und was ist Denken überhaupt. Und dann kommt mir dieses zu viel Denken so ein bisschen fast in die Quere, könnte man sagen, weil es ja eigentlich, Denken ist so wichtig, also das unterscheidet uns vom Tier, man kann gar nicht zu viel denken, aber als Psychiater muss ich zugeben, doch, es gibt ein zu viel Denken, es gibt ein übertriebenes Denken. Und diesen jungen Mann, der ist 30, also für meine Verhältnisse jung, dem habe ich eben empfohlen, dass er jetzt wirklich was ganz Handgreifliches, was Haptisches arbeitet, dass er auf einen Bauernhof geht und dort mithilft oder als Bauarbeiter sich verdingt oder also irgendwas, sowas, wo er sozusagen seine überflüssigen Gedanken wegarbeitet. Und irgendwie wollte ich das mal so in den Raum stellen und mal schauen, ob Sie etwas zu sagen haben.
Ja, erstmal gibt es ein ganz lustiges Werk dazu. Es heißt Oblomov. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, von Gantscharow, glaube ich, ist der Autor. Das ist ein russischer Autor, Schriftsteller, Dichter gewesen im 19. Jahrhundert. Und Oblomov beschreibt auf ungefähr 800 Seiten, das ist halt diese russische Literatur, die großartig ist, dass ein Künstler im Bett liegt und aufstehen will. Und auf 800 Seiten er sich Gedanken macht, warum er doch nicht aufsteht, warum es jetzt notwendig wäre aufzustehen, warum er dann doch nicht aufstehen kann, warum es schlecht wäre jetzt aufzustehen. 800 Seiten, ein Buch in einem Bett, wo ein Mensch sich Gedanken macht, aufzustehen. Das hat etwas von diesem Overthinking, wo man halt nicht in die Handlung kommt. Gleichzeitig fällt mir ein, dass ich Ihnen auch schon geschildert hatte, dass ich nach meinem Philosophiestudium, als ich meinen Magister hatte und bereits meine Promotion so gut wie fertig, merkte, dass ich wahnsinnig werde. Und das habe ich jetzt nicht nur künstlerisch gesagt, im Sinne von Wahnsinn, so als Metametapher oder so, sondern ich glaube, dass in diesem Overthinking, und das macht man natürlich als Philosoph, ein Philosophiestudium, wie ich es gemacht habe oder betrieben habe, ist ja kein Studium, wo man danach etwas kann, sondern man hat sogar am Ende des Studiums das Gefühl, noch viel weniger zu können, als man vorher konnte, weil man halt so ganz tief sich verunsichern lässt von dem vielen Denken, den vielen Denkeigenschaften, vor allem auch den vielen Denkergebnissen. Und ich bin ja dann nach meinem Studium, ich habe es ja dann abgebrochen, habe nicht promoviert und bin ja dann auch wirklich auf den Bauernhof gegangen, weil ich ahnte, und das ist wie so eine Art körperliche Intelligenz, dass ich mich entkörpere. Und das Denken hat etwas Leibfreies. Und der Leib, und das ist eben etwas, das ist ganz wichtig für das Menschsein, der Leib gehört halt zu unserer irdischen Existenz dazu. Und sich um den Leib zu kümmern, und das heißt eben auch um die Erde. Wie gesagt, ich bin dann zur Landwirtschaft gegangen. Das ist etwas, das ich für gesundend halte, und ich habe es ja auch so Ihnen geschildert, dass das etwas Gesundendes ist und war für mich. Ich habe mich da in meinem Eindruck normalisiert wieder, weg aus diesem, was sie Hirnwichsen nannte, weil das ist der Inhalt eines Philosophiestudiums, Hirnwichsen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Gefahr, sich darin zu verlieren, ist ungeheuer groß. Ich bin deswegen ja auch zu der Überzeugung gelangt, dass das Denken eine ungeheuer wichtige Kraft ist. Aber sie muss flankiert werden von ganz anderen Seelenkräften. Wir hatten das letzte Mal über die Hingabe gesprochen. Und das ist zum Beispiel eine dieser Seelenkräfte, die das Denken nochmal wie so einnorden kann. Aber es gibt auch Kräfte wie Bewunderung, Verehrung. Das sind Kräfte, die für die Seele ungeheuer wichtig sind, damit das Denken eben wie so eine Art, na nicht Grenze, das klingt so, als wäre das Denken muss eingegrenzt werden, sondern damit das Denken eine irdische Kraft bekommt, die eben dann auch etwas Praktisches bewirken kann. Also ich halte das Denken für ungeheuer schön. Ich kenne die Erotik des Denkens, aber ich weiß eben auch um die Gefahren, dass man sich wirklich in so eine Art Nirvana hineindenken kann, wo alles möglich ist. Und das ist ja natürlich in unserer heutigen Zeit mit der Postmoderne. Alles ist möglich, alles beliebig. Die Postmoderne ist eigentlich eine der Kräfte, die in dieses Nirvana hineinführt, wo man sich komplett entleibt, sagen wir es einfach mal so.
Ich würde nicht sagen, dass Philosophieren Hirnwichsen ist. Das würde ich nicht sagen, sondern Philosophie ist ja eigentlich die Liebe zur Weisheit, wenn wir das jetzt ja wörtlich nehmen. Vielleicht kann man auch sagen, die Suche nach der Wahrheit, weiß ich nicht, ob Sie dem zustimmen. Ich meine, die Suche nach der Wahrheit ist schon etwas sehr Wichtiges für die menschliche Entwicklung. Das würde ich nicht gleichsetzen mit diesen Overthinking oder mit diesen Hirnwichsen.
Darf ich da noch mal eine Einschränkung machen, Herr Bonelli?
Ja, gerne.
Ich meinte auch den akademischen Philosophiebetrieb. Der ist nochmal anders als die Philosophie. Also Sie glauben gar nicht, als ich mit Begeisterung, Enthusiasmus, Elan in die Philosophie hineingeglitten bin. Das hat mich die letzten Tage auch so ein bisschen begleitet. Sie sagten, Sie wussten ungefähr mit 20, dass Sie Psychiater werden wollten.
Ja.
Ich wusste bereits mit 11 oder 12, dass ich Philosophie studieren wollte. Mhm. Also etwas früher. Und das hat mich, obwohl ich ganz viele andere Berufswünsche hatte, nie verlassen. Es gab so einen Ewigkeitsstrom. Und ich bin mit diesem Elan dann ins Studium gegangen und hatte es auch schon angedeutet, da war eine große Enttäuschung und auch eine, ja, wie soll ich sagen, Entfremdung dann auf einmal, weil der akademische Betrieb ganz anders ist als das, was Sie gerade übersetzt haben, nämlich die Suche nach Weisheit oder die Liebe zur Weisheit oder die Suche nach der Wahrheit. Das ist im Akademiebetrieb überhaupt nicht mehr, hat da überhaupt keinen Platz mehr.
Na gut, und jetzt verteidige ich die akademische Philosophie, ohne dass ich akademischer Philosoph bin. Aber ich stelle mir das halt so vor, dass man viele Schulen lernt. Also man lernt halt, was hat A zu Thema B gesagt und was hat B, C und D zu diesem Thema gesagt. Also so habe ich teilweise auch Philosophie gelernt. Ich habe halt viele Privatstudien betrieben und solche Lehrbücher habe ich halt gelesen. Aber wahrscheinlich ist das klassische Philosophielehre, heutzutage lernt man es wahrscheinlich ganz anders, aber da wir ja ungefähr dasselbe Semester sind, haben Sie das ungefähr, also was sagt Epikur und was sagt Aristoteles, das ist halt dann auch viel auswendig lernen, stelle ich mir vor. Oder ist das ganz anders?
Ganz und gar nicht. Ich hatte in meinem Philosophiestudium in den ersten 2 Semestern Logikvorlesungen, die fand ich noch interessant, weil sie auch wirklich sozusagen die Klarheit der Logik zeigten.
Ja.
Und danach war das Philosophiestudium so frei, dass ich ein Philosophiestudium hätte betreiben können, ohne Aristoteles, Platon, Sokrates auch nur, ich will gar nicht sagen, im altgriechischen Original oder auch nur zu kennen oder zu lesen. Weil am Ende war es dann im Studium viel wichtiger, dass dort eine Schule herrschte während meines Studiums, die nannte sich eben Dekonstruktion, die davon ausging, dass man jeden Text besser verstehen könne und seine tiefen psychologischen Parameter aufdecken könne und müsse, als eben der Autor selbst, weil es dann immer etwas gäbe, was eben so eine Art Blase oder Bias ist, den der Autor anwendet. Und da kamen so viele Sachen die unwichtig waren, die völlig am Inhalt vorbei, am Mittelpunkt meilenweit vorbeigegangen sind. Und das war, um ehrlich zu sein, der Hauptbestandteil meines Philosophiestudiums.
Das Dekonstruieren, okay. Ist das eben Konstruktivismus und Dekonstruktivismus? Ist das so Judith Butler und so Zeug?
Genau.
Butler hat das dann angewandt auf die Geschlechter, aber wahrscheinlich geht das halt überall, ne?
Genau. Das ist diese Postmoderne, die eben sagt, es gibt keine Wertigkeiten, es gibt keine Wahrheit, es gibt nichts, was irgendwie Bestand hat. Alles ist, ich sage mal im positiven Sinne griechisch, alles ist im Fluss, Pantarei. In Wahrheit ist es aber nur die Zerstörung dessen, was ist. Und das mit einer Lust und vor allen Dingen mit einer Zerstörungslust, die dann doch etwas mit, ja, ich würde sagen, mit Aversion bis Hass zu tun hat an dem Bestehenden. Und deswegen sind diese ganzen Schulen immer auch politisch konnotiert. Ihre Begründer, ich sag mal, in Frankreich war es der Jacques Derrida zum Beispiel oder Lacan oder so, das sind schon gute Denker gewesen, die auch hochgebildet waren, im Sinne von auch altphilologisch gebildet. Mhm. Aber in ihrer Folge wurden dann das, was sie an lustvollem Philosophieren hatten, wurde das übernommen in ein Zerstörungswerk. Und zwar ganz bewusst. Es musste dekonstruiert werden, also zerstört werden. Das heißt, das positive Lernen, das vielleicht auch auswendig Lernen, wann hat wer gelebt und die Philosophen, was waren die Hauptthesen oder so, das kam in meinem Studium überhaupt nicht vor. Gar nicht. Also das lernt man auch heute eigentlich nicht mehr im akademischen Betrieb, eben weil es so, ja, das ist eigentlich so, würde man heute sagen, so Mainstream-Alltagswissen. Da rümpfen die Philosophen oder der Akademiebetrieb die Nase drüber.
Also wenn man Aristoteles zitiert, dann ist das sehr unphilosophisch, oder wie?
So ein bisschen, ja. So ein bisschen.
Ja, das ist aber
ja, süß.
Ja,
ja.
In der Psychologie wird der Aristoteles halt gerade entdeckt. Aber was mich daran jetzt fasziniert, ist, dass ja eine meiner Hauptthesen ist, dass Deutschland will nicht mehr. Nicht? Also Deutschland ist einfach, also wenn das ein Patient wäre, dann würde ich sagen, okay, das ist ein Patient, der sich selbst schädigt, der schneidet sich ständig auf, er verletzt sich selbst. Aber eigentlich ist das ein suizidaler Patient, der sich selber einfach kaputt macht, ne? Und der nicht mehr will. Und das fasziniert mich, weil wir sind ja beide schon ältere Semester, dass das in ihrem Philosophiestudium schon vorweggenommen wurde. Weil die Dekonstruktion als Philosophie heißt ja, wir schmeißen alles raus, was unsere Vorgänger jemals erbaut haben. Wir machen alles kaputt und am Ende ist halt dann alles kaputt. Also sie bauen ja auch nichts Neues auf. Weil zu sagen, es gibt keine Wahrheit und alles ist Blödsinn, ist ja auch keine hochstehende Philosophie. Ne? Das ist ja nichts.
Nein, am Ende sind die Lehrsätze dieser postmodernen Philosophie das Banalste, was es gibt. Aber eben dieses lustvolle Zerstören. Und das hat in der Philosophie meines Erachtens in den 80er Jahren schon lange eingesetzt gehabt. Ich würde sogar sagen, in den 70er Jahren wurde der Akademiebetrieb dadurch sozusagen infiziert. Und man hat nichts Konstruktives, auch nichts wirklich, was für das Leben eine Gültigkeit hatte, gelehrt oder gelernt. Das war gar nicht Ziel. Das Ziel war eben ein Akademiebetrieb, der sich in diesem Larpolar des faszinierend, schönen, interessanten Denkens erging, aber nicht irgendwelche Probleme wirklich lösen wollte. Und das meine ich jetzt ganz konstruktiv. Ich will aber gleichzeitig auch nicht sagen, das kommt jetzt, ist mir auch wichtig, in der DDR hieß es ja, es gibt nur konstruktive Kritik und alles andere, was eben nicht konstruktiv ist, ist gar keine Kritik und gehört verboten. Ich will gar nicht sagen, dass die Philosophie immer konstruktiv sein muss, weil die Lust am reinen Denken, die kann ich schon nachvollziehen. Aber es geht darum, andere seelische Qualitäten zu fördern. Und da gehört zum Beispiel, Sie hatten es gerade übersetzt, die Suche nach der Wahrheit ist die Grundvoraussetzung. Und wenn die aber gar nicht abgefragt wird, im Sinne von, bist du wirklich auf der Suche oder bist du wirklich jemand, der die Weisheit anstrebt, weil er sie liebt? Weil sonst bist du gar nicht geeignet für dieses Studium. Das wurde ja nie inhaltlich oder thematisch irgendwie in dem Studium einem näher gebracht.
Ja, aber das ist ja also für mich dann schon eine pervertierte Philosophie.
Absolut.
Ich meine, das sehen Sie ja genauso.
Ja.
Aber wo ich Ihnen gerne widersprechen möchte, lustvoll,
ja,
ist, dass die Philosophie praktisch sein muss. Also korrigieren Sie mich, aber ich glaube, Aristoteles unterscheidet ja zwischen Theoria und Praxis und die Theoria steht bei ihm höher als die Praxis. Ne? Und es gibt eben zwei eben so dianoetischen Tugenden, die der Praxis zugeordnet sind. Eben einerseits die Klugheit und andererseits die Techne, also die technische Fertigkeit. Aber das Höchste ist die Sophia, also die Erkenntnis der höchsten Dinge, und das ist Theoria. Also ich glaube nicht, dass die Erkenntnis gleich praktisch sein muss. Also wenn ich auf einem Berg sitze und diese wunderschöne Landschaft anschaue und mir dann überlege, wo kommt das alles her, und dann erkenne ich vielleicht, also wenn es gibt eine Schöpfung oder was auch immer oder whatever, dann ist das noch nicht praktisch, aber muss es auch nicht sein. Ich meine, die Praxis folgt dann irgendwann schon aus der Theorie, aber die Theorie steht da mal für sich da, oder? Weil das ist ja auch das Wesen jeder Wissenschaft, dass man sich zuerst einmal fragt, wie sind die Dinge, und natürlich dann auch, was kann ich daraus ableiten oder wo ist der Nutzen? Aber das ist nicht am Anfang. Am Anfang versucht man nur mal zu verstehen, was ist das eigentlich, zum Beispiel in der Medizin, eine Zelle? Wie funktioniert eine Zelle genau nicht? Dass das später einen Nutzen hat, kann sein oder kann auch häufig nicht sein. Aber wir wissen heute sehr genau, wie die Zelle und der Zellkern und die Zellmembran aufgebaut sind. Und das ist tolles Wissen. Das muss noch nicht praktisch sein. Oder habe ich Sie missverstanden?
Nee, ich glaube auch nicht, dass das Denken von Beginn an praktisch sein soll. Das meinte ich mit konstruktiv. Es dürfe nur konstruktive Kritik geben. Das würde es von Beginn an einengen. Aber was ich meine, weil Sie haben gerade ein sehr schönes Beispiel genannt. Man geht auf einen Berg und sieht den bestürmten Himmel. Was bleibt davon übrig? Und das ist eine tiefe Demut, eigentlich eine tiefe Bewunderung, vielleicht auch ein Aufgehen in diesem übergroßen, bestirnten Himmel. Und dieses Gefühl, das muss anwesend bleiben, wenn man denkt. Weil das selbst, das Gefühl, ist noch kein Denken. Aber das meine ich mit seelischen Eigenschaften oder seelischen Qualitäten, die man sich bewahren muss, wenn man denkt. Und das ist dieses ungeheure Wunder der Existenz, der Welt, der Erde, des Lebens. Und wissen Sie, da fällt mir ein dieser schöne Satz von Theodor Adorno, der sagte, das Leben lebt nicht. Das Leben lebt nicht. Und ich bin zum Beispiel zu einem ganz anderen Schluss gekommen, aber erst später, weil ich der Überzeugung bin, dass das Leben sehr wohl lebt. Und das sind so Entscheidungsmarken. Ich kann sagen, warum ich dazu gekommen bin. Ich kann auch sagen, dass das eine ein zerstörerisches Denken ist oder in seiner Folge dazu führt, während das andere ein schöneres Denken ist. Weil am Ende zählt, dass man schön denkt, dass die seelische Eigenschaft, die man sich bewahren muss, und das sind ganz kindliche Eigenschaften, dass die eine ganz instinktive Grenze ziehen zwischen hässlichen und schönen Gedanken. Und mein Eindruck nach meinem Studium war, dass ich an hässlichen Gedanken vollgestopft worden bin und der schönen Gedanken viel zu wenige gelehrt wurden, existierten. Und ich will noch einen Satz sagen. Das ist, glaube ich, von Werner Heisenberg. Das ist ein wunderschöner Satz. Der gilt aber eben auch für die Philosophie. Aber er sagt, der erste Schluck aus dem Glas der Wissenschaften macht einen gottlos. Aber am Boden des Glases wartet Gott. Und wissen Sie, das ist der entscheidende Punkt, dass man beginnt und alles aufgibt, was man zu wissen meint. Und ich glaube, das ist auch eine der wichtigen Voraussetzungen des Denkens, dass man von dem, was man sucht, genauso überzeugt ist, dass das Gegenteil auch richtig sein kann. Es muss wirklich auch etwas sein, wo man nicht nur das Gegenteil so aus der Ferne wahrnimmt und dann zur Seite schiebt, sondern es kann genauso gut das Gegenteil richtig sein. Und dann, und das ist die wissenschaftliche Denktheorie oder die wissenschaftliche Praxis, dass es nichts gibt, was vorausgesetzt wird als eben gegeben. Und dann wartet am Boden des Glases doch Gott.
Da sind wir wieder bei der Religion. Aber ich würde gerne zurückspulen an Ihren Beitrag zu diesem schönen Begriff hässliches Denken, weil darunter kann ich mir sehr viel vorstellen, hässliches Denken. Ne? Weil hässliches Denken ist zum Beispiel eben, ich glaube, das ist sogar derselbe Wortstamm, ein hasserfülltes Denken. Ich habe ja manchmal Menschen, die wirklich hässlich denken. hässlich über ihren Ehemann, Ehefrau, ihre Kinder, die Gesellschaft, die überall was Schlimmes sehen oder das Böse sehen. Ja, auch Misstrauen, das Negative. Aber was in mir da noch zu schwingen beginnt bei hässliches Denken, ist natürlich, dass das Hässliche das Gegenteil des Schönen ist. Und das Schöne ist ja das Wahre und das Gute gleichzeitig. Ne? Und da sind wir jetzt beim Wahren. Also ich glaube, dass die schönsten Gedanken die Gedanken sind, die wahr sind. Ne? Also die irgendwie hinführen auf die Wahrheit. Also dieser biblische Satz, die Wahrheit macht uns frei, das ist für mich als Psychiater praktisch täglich spürbar. Also wenn ein Patient kommt und wir gemeinsam auf die Suche gehen und dann sagen wir, aha, und dann verstehen wir was neu und besser in seinem Leben, dann ist das eine echte Befreiung. Manchmal ist das sogar schon heilsam, nicht? Also ich glaube, ein schöner Gedanke ist auch ein wahrer Gedanke und ein hässlicher Gedanke ist ein gelogener Gedanke oder zumindest ein Irrtum, aber noch mehr ein gelogener Gedanke, ein ideologisch gelogener Gedanke, weil wir haben ja heute sehr viel mit Ideologien zu tun, die die Wahrheit absichtlich verzerren und verdrehen, damit sie zu ihrem Ziel kommen. Und das, glaube ich, kommt bei uns als hässlich an. Also das hat für mich was ganz Abstoßendes. Es gibt halt so Autoren und Politiker und eben Menschen, die Gedanken äußern, die Hässlichkeit repräsentieren, nicht? Weil sie einfach so verdrehen, ja, wo man es gar nicht weiß, sind die Opfer eines Irrtums oder machen sie das absichtlich? Manchmal ist man sich da nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, dieser hässliche Gedanken, das ist eine sehr schöne Wortkombination, das gefällt mir sehr gut.
Ja, ich will eine ganz kurze Schilderung aus dem Neuen Testament. Ich glaube, das ist bei Markus. Da gehen die Jünger und Christus über das Land und kommen an einem toten Hund, also einem Kadaver vorbei. Und die Jünger machen großen Bogen und sagen, boah, stinkt ja, halten sich die Nase zu. Und Jesus Christus geht zu dem Hund und sagt, schaut doch, was für ein schönes Gebiss er hatte. Und das ist etwas, das hatte mich, ja, ich will gar nicht sagen beeindruckt, aber es ist wie so ein kleiner Kompass, kann man auch im Hässlichen das Schöne erkennen. Und nicht aus so einer aufersetzten Pflicht, sondern, dass man es wirklich auch wahrnehmen kann. Das heißt ja nicht, und das ist auch ganz wichtig, dass Jesus Christus gesagt hat, schaut doch, der Kadaver ist doch schön. Oder, oh, der Hund findet ihn doch schön. Er hat auch das Hässliche und Stinkende ja nicht wegdiskutiert oder argumentiert. Aber er hat eben darauf hingewiesen, dass auch in dem etwas Schönes liegt, wenn man dafür die Augen öffnet. Und das ist etwas, und so leid es mir tut, ich würde nicht sagen, dass das Hässliche, also dass die hässliche Anschauung per se eine Lüge ist. Weil ich glaube, was die Jünger da machen, ist, sie sehen das Hässliche, aber kommen aus dem nicht heraus, dass sie es nicht schaffen, in dem Hässlichen auch das Schöne zu erblicken. Und woher diese Kraft kommt, dass man auch im Hässlichen, auch im Untergang, im Niedergang, im Wahnsinn, in der Verrücktheit etwas erkennen kann, was trotzdem eine konstruktive Kraft, vielleicht etwas Schönes ist, das man verstärken kann. Das ist eine Fähigkeit, die, jetzt kommen wir zum Denken zurück, leider nicht aus dem Denken kommt, sondern aus einer ganz anderen Region. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass dieses, was ich mit seelischen Eigenschaften, die das Denken flankieren müssen, sind fast wichtiger als das Denken an sich, weil das Denken kann in dieser Hässlichkeit verbleiben und sagen, oh, ja, stimmt, oh, stinkt, aber das Schöne da drin hat das Denken noch lange nicht erkannt.
Das ist nicht biblisch, meiner Meinung nach. Ich glaube, das kommt vielleicht aus einer anderen Quelle, aber das Bild ist schön. Zu sagen, da gibt es einen Kadaver eines Hundes, der fault vor sich hin und der hat ein schönes Gebiss. Das ist ein schönes Bild, das sehe ich auch so. Ich würde schon sagen, dass alles Verlogene hässlich ist. Ich glaube schon, dass die Lüge hässlich ist, weil die Lüge versucht ja auch immer zu sagen, ich bin wahr, ich bin wahr. Und die Leute unterscheiden zwischen eben wahr und falsch. Und mich fasziniert immer, wenn man in das Dunkel der Lüge oder des Irrtums die Wahrheit hineinbringt, dann leuchtet diese Wahrheit ganz anders, als die Lüge es je vermocht hat. Das ist so wie, keine Ahnung, künstliches Licht und Sonnenlicht. Und Das Wort schön heißt natürlich jetzt nicht, dass es eine hübsche Blondine ist unbedingt. Zum Beispiel ein Mensch, den ich sehr schön fand, war die Mutter Teresa mit ihren ganzen Falten in ihrem Alter und ihr gütiges Lächeln dazu. Die war natürlich jetzt keine Lady Di, weil die gleichzeitig gestorben sind oder so. Aber aus meiner Sicht war die schön, aber natürlich in einem vielleicht sogar transzendenten Sinn. Und ob jetzt ein Hundekadaver schön ist, gut. Da habe ich als Mediziner natürlich einen anderen Zugang. Ich meine, wir haben ja auch Leichen zerschnitten und das war auch irgendwie schön. Das würde jetzt der durchschnittliche Mensch nicht schön finden. Aber es gibt ja auch eine schöne Darstellung der Hässlichkeit in der Kunst. Ne? Mir fällt es ein, Dostojewski, Schuld und Sühne, wo Raskolnikow eben diesen Mord begeht. Und ich meine, das liest man und hat Schuld, also habe ich Schuldgefühle gehabt, als ich das gelesen habe, weil das einfach so nahe geht. Und das ist halt hohe Kunst und irgendwie ist das auch schön. Also gewissermaßen sind das dann auch schöne Schuldgefühle. Also ich glaube schon, dass es, das klingt schon fast paradox, eine schöne Hässlichkeit gibt. Die Hässlichkeit der Lüge oder die Fratze der Lüge hat schon eine ganz andere Dimension. Dieses Wortspiel von Thomas von Aquin, das Verum et Bonum convertuntur und Pulchrum convertuntur, also dass man die auswechseln kann, das ist jetzt nicht damit gemeint, dass das halt eine hübsche junge Frau ist. Das ist mit Schönheit, glaube ich, nicht gemeint, sondern die Schönheit, glaube ich, mehr im, ich weiß nicht, im, ich glaube im transzendenten Sinn, so also würde ich das schon mal hinstellen.
Ich gehe damit, will eine kleine Einschränkung oder ein kleines Detail dazu führen. Ich glaube, auf der Erde, und das gilt natürlich auch für die Kunst, gibt es nichts, wo das Schöne und das Hässliche ganz sauber getrennt sind. Ich glaube, in jeder Kunst, und das kann man wirklich in jedem Bild, das jetzt auch heute vielleicht einen ikonischen Charakter hat, die Mona Lisa ist das bekannteste, aber für sie gilt es auch, aber Rembrandt, diese ganz dunklen Gemälde, das ist nicht schön im Sinne von alles ist ganz toll, und sondern es ist der Kampf zwischen dem Hässlichen und dem Schönen.
Genau.
Und dieser Kampf, der wird in der Kunst so sublimiert, dass die Schönheit gewinnt. Und ich halte ja auch, und das ist eigentlich eine ganz schöne Definition von Kitsch, weil dort, wo die Hässlichkeit nicht integriert ist in die Schönheit, wird es kitschig. Und das kennt man so, dieses Hirsch-vor-Seen-Landschaft oder Alpenpanorama oder so. Das ist dann halt reiner Kitsch, weil da nichts Hässliches drin sein soll. Und die Ausmerzung des Hässlichen ist eigentlich eher ein Phänomen des Kitsches, während die Integration des Hässlichen, aber den Sieg der Schönheit zu zeigen, das ist die meines Erachtens hohe Aufgabe der Kunst. Und ich will noch mal ganz kurz zurück, weil es ein schönes Beispiel ist. Es ist mir eingefallen, als Sie gerade über Schuld und Sühne, also Raskolnikow, gesprochen haben. Dostojewski schrieb also Schuld und Sühne und stellte Folgendes fest, weil der Raskolnikow, der hat ja ein Pamphlet zu erstellen, das natürlich Dostojewski schrieb, warum er seine Vermieterin umbringen dürfe. Und dann musste er als Philosophiestudent auch ein Pamphlet erstellen, warum man seine Vermieterin auf keinen Fall umbringen dürfe, weil das eben nicht rechtens sei. Und Dostojewski stellte Folgendes fest: Zu schildern, warum die Negation der Mord erlaubt ist, hat ihn einen Nachmittag gekostet. Die positive Setzung, diesen Mord nicht zu erlauben, sondern das Leben zuzulassen, das hat ihn eine Woche gekostet. Das Positive ist so viel schwerer, langwieriger, intensiver in der Arbeit als das Negative. Und das hat etwas mit dem Denken deswegen zu tun, weil indem wir zu denken lernen, können wir das Leichte vom Schweren trennen. Wir hatten schon über das Schwimmen im Denken, ich glaube, Sie hatten es Oberflächendenken genannt, dann haben wir über das Tiefendenken gesprochen. Und dieses Tiefendenken ist eigentlich ein ganz schwieriges Denken, weil man da nicht von alleine draufkommt. Und ich finde das Denken allein schon deswegen großartig, weil es einen in diese Situation des Schwierigen hineinkatapultiert, wo man eben dem Leichten, was eben bei Raskolnikow, Dostojewski in dem Fall eben den ganzen Nachmittag nur gekostet hat, das Negative, also den Mord gedanklich zu ermöglichen, dass man da nicht abgleitet. Also das Denken hat auch, und deswegen sage ich, die seelischen Eigenschaften sind wichtig, sie flankieren das Denken, aber das Denken hat eben auch die Fähigkeit, in Tiefen hineinzukommen, die man im normalen Leben oder im normalen Alltag aus Faulheit oder aus Gewohnheit eben nicht macht.
Ja, das Spannende ist, dass ja Menschen, die an Philosophie nicht gewöhnt sind, dass sie damit gar nichts anfangen können. Was halt für einen Philosophiegeübten wirklich beglückend ist. Ne? Das fasziniert mich sehr. Das ist wahrscheinlich so wie der Feinschmecker.
Ja, ja.
Dass ein McDonald's-Esser das halt nicht spürt. Ne? Oder die Weine, da bin ich vielleicht ein bisschen mehr bewandert. Nicht? Also es gibt halt sensationelle Rotweine und dann gibt es halt ganz billigen Fusel. Und es gibt Menschen, die das nicht unterscheiden können.
Natürlich, ja. Ja, das ist ja auch okay, weil gerade beim Wein gibt es halt auch die Ebene, dass man halt Wein gerne trinkt, um sich zu betrinken. Und ich finde, die Aufgabe kann Wein durchaus auch haben. Aber man kann eben in den Stufen auch höher. Und so ist es mit dem Denken auch. Das Denken hat eine bestimmte Eigenschaft, nämlich den Alltag irgendwie zu bewältigen. Das braucht eine bestimmte Art der Oberflächendenkleistung. Aber man kann dann eben auch in etwas anderes hinab- oder hochsteigen beim Denken, das einen zu anderen, und ich meine gar nicht Ergebnissen, sondern zu einem anderen Bewusstsein führt. Wie toll, wie göttlich, wie irre, fantastisch dieses Denken eigentlich ist. Also was für eine ungeheure Eigenschaft der Mensch mit dem Denken hat. Und ich will einen ganz einfachen Fall schildern, weil das ist etwas, das seit 45 Jahren beschäftigt mich das, dass das Denken sich selbst denken kann. Das Denken denken. Und das ist eigentlich etwas, das kriegen wir mit keiner anderen Zivilisationstechnik hin. Das Denken zu denken. Und für mich ist das deswegen ganz unkonstruktiv. Das ist mir immer wichtig, dass das Denken nicht zu irgendwelchen Ergebnissen kommen muss. Aber indem das Denken sich selbst denkt, hat es eine Höhe, also auch an Gesetzmäßigkeit, nach der das Denken funktioniert. Die ist nicht beliebig. Das ist etwas sehr, sehr Beglückendes.
Ich würde jetzt gerne wieder den Psychiater raushängen lassen.
Machen Sie. Ich bin auf der Couch bei Ihnen, Herr Bonelli.
Ja, viel zu wenig. Ich studiere ja gar nicht Sie, sondern wir sind ja noch im Allgemeinen. Aber wir unterscheiden in der Psychiatrie zwischen formalen und inhaltlichen Denkstörungen. Formale Denkstörungen heißt, dass das Denken nicht mehr gescheit funktioniert. Also mein Denken ist verlangsamt oder gehemmt oder es kommt zu einer Ideenflucht, Gedankenabreisen, solche Sachen. Ja, das ist sehr interessant für den Psychiater, weil man das natürlich nur durch die Sprache feststellen kann. Das heißt, das Denken und die Sprache sind ja ganz eng verknüpft. Ich kann ja sein Denken nur beurteilen über sein Sprechen. Das ist eh banal, aber es ist trotzdem faszinierend. Aber was noch spannender ist, sind die inhaltlichen Denkstörungen. Das sind zum Beispiel die Wahnideen. Also, dass jemand fest überzeugt von etwas ist, was halt nicht stimmt. Oder die Zwangsgedanken, dass sich Gedanken immer wieder aufdrängen, die man als unsinnig erkennt, aber die doch halt eine massive Macht haben. Solches Denken, magisches Denken, paranoide Ideen, Befürchtungen, überwärtige Ideen, das sind lauter Sachen, die ich extrem faszinierend finde, weil hier das Denkziel nicht erreicht wird. Nicht? Das Denkziel ist ja immer die Wirklichkeit. Ne? Zum Beispiel beim Wahn geht einfach das Denkziel verloren. Ne? Also das heißt, man interpretiert halt die Welt einfach anders. Ne? Und Wahn kann ja auch ansteckend sein. Nicht? Da gibt es eine sehr, sehr spannende Störung in der Psychiatrie, das heißt Folie à deux. Das heißt, dass wenn ein altes Ehepaar nebeneinander lebt und die beide denselben Wahn haben, dann ist meistens einer der Wahnkranke und der andere hat es dann mit der Zeit übernommen. Der ist aber gesund. Und man muss sie nur trennen ein paar Tage und dann relativiert der Gesunde, sagt, ja, es ist vielleicht doch nicht so, dass wir abgehört werden von ich weiß nicht was. Und der Kranke bleibt dabei. Also so unterscheidet man dieses Folie à deux. Also Wahn kann wirklich ansteckend sein und das kann ja auch zur Massenpsychose führen. Ne? Dass dann, was weiß ich, der Hexenwahn zum Beispiel wäre so ein Wahn, nicht? Also die Hexen bringen uns um oder bringen uns die Pest oder so. Das in der Geschichte, nicht? Aber in der Gegenwart könnte man sich das jetzt auch überlegen, was es da für Wahnideen gibt, die halt keinen Bezug mehr zur Realität haben, aber die mit einer so einer Überzeugungskraft dargestellt werden, dass man sie übernehmen kann. Und selbst als Psychiater, natürlich bin ich schon sehr geübt in Wahnerkrankungen, aber ich bin immer wieder fasziniert von der Überzeugungskraft des Wahnkranken. Ja, manchmal denkt man sich, ja, warum eigentlich nicht? Also vielleicht stimmt das ja auch. Das ist, also kommt jetzt drauf an, was er genau sagt. Ja, aber irgendwie, ich höre denen wirklich sehr gerne zu. Das ist halt in sich geschlossen. Wir nennen das dann auch Wahnarbeit. Das heißt, wenn es da ein Gegenargument gibt, dann entwickelt sich der Wahn weiter und erklärt natürlich, warum das Gegenargument Blödsinn ist. Das ist eine inhaltliche Denkstörung, die ich sehr mag, weil sie einfach zeigt, dass unser Gehirn halt auch zu den Hirngespinsten neigt. Da sind wir wieder bei einem schönen Wortspiel, Hirngespinste, nicht? Also, dass das Gehirn Gespenster sieht einfach.
Ich will nochmal auf die Trennung zurück, die Sie am Anfang vorgestellt haben, es gibt die Denkinhalte, die falsch sind, und es gibt die Denkstruktur, die fehlerhaft ist. Kommt das eine aus dem anderen, also die falschen Inhalte aus einem nicht korrekt angewendeten Denkgesetz, oder haben die nichts miteinander zu tun?
In der Psychiatrie haben sie nichts miteinander zu tun. Also die formalen Denkstörungen sind eher, also zum Beispiel eine Denkhemmung, nicht? Also dass der immer langsamer denkt und sogar stehen bleibt, das blockiert ist, oder eine Denkverlangsamung eines Depressiven, dass der halt immer langsamer denkt. Also das wäre es zum Beispiel, den Gedanken abreißen, dass man einen Gedanken formuliert und mitten im Satz aufhört, aber nicht weiter fortfahren, sondern es einfach aus. Ne? Weil der Gedanke aus ist, das ist ein schizophrenes Zeichen, also eine schwere Krankheit. Oder eine Zerfahrenheit, das kann bis zum Wortsalat gehen, also dass Menschen halt einfach nur noch Worte aneinander reihen und das... Das medizinisch herauszufinden, braucht schon sehr viel Fingerspitzengefühl und braucht auch ein gutes Gefühl für Sprache. Oder Neologismen, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber ein Neologismus ist eine Wortneuschöpfung. Das ist ja der Woken-Denkstörung so nahe, nicht? Die erfinden ja fast täglich ein neues Wort oder eine neue Abkürzung oder so irgendwas, nicht? Etwas, was es eigentlich gar nicht gibt. Und wenn man da eben aufmerksam zuhört, dann hört man das. Und das ist nicht die Ursache für die inhaltlichen Denkstörungen, aber das sind oft kombiniert natürlich, nicht? Weil der Wahn ist ein typisch schizophrenes Zeichen und der geht aber einher eben mit den formalen Denkstörungen. Also Wahn, Halluzination und formale Denkstörungen sind die drei Kernkriterien einer Schizophrenie. Aber es sind verschiedene Dinge und verschiedene Paar Schuhe.
Das heißt, mit den Denkgesetzen, Ursache, Wirkung, Logik und so hat der formale Denkfehler gar nicht so viel zu tun. Es ist eher eine Nichtmöglichkeit, seine geistige Leistung wirklich abrufen zu können.
Genau. Und dann, was halt noch dazu kommt, ist die Pseudologik, die auch ein bisschen Orwellsch anmutet. Und das ist eben die Paralogik. Die Paralogik heißt, natürlich werde ich abgehört, weil da drüben ist eine Steckdose. Wenn da drüben eine Steckdose ist, ist das ja ein deutliches Zeichen, dass ich abgehört werde. So als Klassiker heutzutage mit den Computern und so weiter ist man beim Abhören ja gar nicht mehr so sicher. Aber Abhören war immer für uns das Kriterium für Verfolgungswahn. Nicht? Da muss man jetzt in der Zwischenzeit vorsichtiger sein mit den neuen Techniken. Aber prinzipiell sind das Wahnideen, die eben Menschen mit Wahn auch sehr gerne aufgreifen und sehr gerne eben verinnerlichen. Das sehen wir eben auch in der heutigen Zeit. Also je mehr man sich wegbewegt von der Wirklichkeit, umso mehr wird das Denken halt korrumpiert. Also für mich ist der Boden jedes geordneten Denkens dann noch immer der Konnex mit der Wirklichkeit. Und das hat ja mit den Konstruktivisten und Dekonstruktivisten ja gar nichts mehr zu tun. Nicht? Deswegen gefällt mir das so, wenn Sie sagen, hässliches Denken. Ich habe in einem Philosophiestudium hässliches Denken gehört und gelernt. Ja, das glaube ich. Das ist stimmig, aber das ist dann auch keine Liebe zur Weisheit. Nicht? Das fehlt ja dann eigentlich. Philosophie, Liebe zur Weisheit ist ja dann gar nicht mehr da. Ne?
Wenn man die Weisheit eben auch als Schönheit definiert. Ich glaube, man kann heute die Wahrheit, und das ist ja so ein modernes Phänomen zumindest, dass die Wahrheit keinen ästhetischen Sinn oder keine ästhetische Kategorie mehr ist. Ich bin ja jemand, der sehr gerne alles unter ästhetischen Gesichtspunkten anschaut. Das heißt nicht, es muss alles schön sein, sondern einfach, das Ästhetische ist eine ganz valide, wichtige Kategorie, um zu beurteilen, ob das, was man denkt, sieht, empfindet, was auch immer, für einen selbst gesund ist. Das Ästhetische im Sinne von das harmonische Empfinden da rein. Meine Frau zum Beispiel, die sagt mir ganz oft, wenn wir politisch reden, ich neige natürlich dann dazu, auch mal ein bisschen aufbrausend zu sein, dass sie das hässlich findet, dass sie dieses Denken schreckt sie ab. Sie möchte nicht, dass ich so aufbrausend bin, gerade wenn es um Politik geht. Und dann stelle ich immer fest, ja, das stimmt. Es gibt eine bestimmte Art der seelischen Kraft, die ich habe, die dann auch für meine Frau sehr überwältigend wirkt und die wirklich nicht schön ist. Weil ich auch nichts rechts und links da gelten lasse und wie ein Bulldozer sozusagen auf meiner Wahrheitsspur entlang Bulldozer. Und für sie ist das beklemmend. Und das kenne ich. Und wenn sie dann sagt, jetzt hör mal auf, das ist wirklich nicht schön, was du machst, dann stelle ich fest, ja, das ist die ästhetische Kategorie. Das ist gerade nicht schön, weil ich mich so in Rage rede zum Beispiel. Und das Ästhetische ist immer eine Kategorie, an der ich andocken kann, weil wenn es um die Wahrheit geht, dann weiß ich sie nicht. Und wenn ich sie wüsste, dann müsste sie so gültig sein, dass sie ja alles andere sozusagen neben sich nicht mehr zulässt. Aber das Ästhetische ist eine ganz wichtige Kategorie. Deswegen das Gute, Wahre und Schöne. Das ist so ein ganz entscheidender Punkt. Aber hat das was mit dem Denken zu tun?
Es tut uns gut, auf unsere Frauen zu hören. Und offensichtlich sind sie gut verheiratet, Herr Wallefeld. Haben eine kluge Frau, die ihnen dann auch, wir sagen in Österreich, die Wadeln für ihre riecht oder sie, das versteht man wahrscheinlich überhaupt nicht, aber also sie erdet.
Ne? Ja.
Sie, ja, also erden, ich würde sagen, also sie erdet, nicht? Also sie zurückbringt zu dem, wer sie eigentlich sind, weil manchmal verlieren wir Männer uns, glaube ich, auch manchmal so in der Wut oder in der Empörung oder in irgendwas, gut, können Frauen auch, aber mir gefällt das so gut, dass Frauen manchmal einfach so erdverbunden sind, so realitätsnah. Und die sagt dann einfach zu ihnen, es ist nicht schön, was du da sagst, und das Sagen ist ja das Denken nicht. Sie sagen ja, was sie denken normalerweise. Also es ist nicht schön, was du denkst. Du denkst nicht schön. Und das, was sie da beschrieben haben, ist ja ein Stück weit verbittert, so kommt mir das vor, nicht? Also sie jammern herum über die böse Welt und was alles nicht klappt und morgen ist die Welt zu Ende und nicht der Weltuntergang und alle sind böse und so weiter. Was ja interessanterweise ja nicht ganz falsch ist, aber die Tonalität nimmt ihre Frau halt wahr als eben dieser verbitterte alte Mann, der ihr nicht gefällt. Und dann sagt sie eben dieses Wort schön dazu. Und ich glaube, das ist wahr. Also allein das Gesicht eines verbitterten Menschen ist nicht schön. Selbst wenn wir die Wahrheit verbittert sprechen, ist sie nicht mehr wahr. Also wir verzerren die Wahrheit durch die Verbitterung. Man kann eben, also mein Plädoyer, das habe ich ja eh schon öfter oder einmal zumindest erwähnt, ist dieses gütig Denken. Also man kann ja auch gütig auf die Dinge schauen und dann wird, glaube ich, die Gesamtaussage wahrer. Ich weiß nicht, das ist jetzt wahrscheinlich nicht sehr philosophisch, aber ist mehr psychologisch, aber also es kriegt so einen Sonnenschein dazu, es kriegt eine Helligkeit oder es kriegt eine doch auch irgendwie eine Klarheit, weil letztlich ist alles gut, was es gibt, weil es eben, also aus meiner Sicht, weil es geschaffen ist und weil es gut geschaffen ist. Und weil das Böse dann doch irgendwie ein Irrtum ist, eine Missgeburt oder etwas, was auch wieder vergeht, nicht? Das ist das Vergängliche. Noch einmal, ich glaube, dass Ihre Frau da sehr recht hat oder unsere Frauen recht haben, wenn sie uns runterholen aus diesem kämpferischen Ich gegen alle oder wir gegen alle und alle überall Feinde und morgen ist die Welt zu Ende.
Ja, also ich höre dann auch immer auf sie, auch wenn es mir nicht gleich gelingt, sozusagen, wenn ich erstmal in Rage bin. Aber die Frage war ja, gehört das zum Denken? Also ist diese Kategorie, die wir gerade ansprechen, das ist für mich die entscheidende Frage, ein Teil des Denkens im Sinne von, ist es eine Denkkraft? Und Nietzsche hat es das heilige Ja-Sagen genannt. Dieses heilige Ja-Sagen, dass die Dinge gut sind, dass die Welt in Ordnung ist, dass sich alles richten wird. Also mit diesem, ich nenne es jetzt mal im einfachen Sinne, Gottvertrauen, auf die Welt zu schauen und da heraus dann eben auch eine Güte zu entwickeln, wie Sie es sagen. Die Frage, hat es A, etwas mit dem Denken zu tun? Und das Zweite, was Sie sagen, das ist ja unphilosophisch. Nein, eben gerade nicht. Ich glaube, das ist fast der Mittelpunkt der Philosophie, weil die Philosophie ist ja nicht das Denken, sondern die Liebe zur Weisheit. Und Weisheit, das ist zumindest meine Definition davon, findet man nicht ausschließlich im Denken, sondern da gehört eben eine ungeheure Gefühlskomponente dazu. Und damit meine ich das nicht gefühlig oder emotional oder so, sondern eben etwas, ja, Herzensweite, Güte, was auch immer. Und wenn sich das nicht mit dem Denken paart, dann, wir hatten schon den Begriff geprägt, dann wird das Denken hässlich. Das ist ein ganz merkwürdiges Phänomen, obwohl es vielleicht sogar richtig gedacht ist. Also es steht etwas außerhalb der Denkgesetze, das das Denken ungeheuer beeinflusst.
Ja, für mich ist das so eine Verbindung zwischen dem Schönen und dem Wahren, weil Sie die Frage gestellt haben, unter anderem kann man schön denken. Und Thomas von Aquin sagt ja, pulchrum et verum convertuntur, also die kann man austauschen. Also wer das Wahre denkt, denkt auch schön. Und das Gute gehört dann noch dazu, also wenn man gütig denkt, denkt man wahr und damit denkt man auch schön. Also das ist für mich so wahnsinnig stimmig. Ich liebe diese Transzendentalien, die sind ja in der Psychologie seit Viktor Frankl wieder en vogue, nicht? Also Viktor Frankl redet ja von der Selbsttranszendenz, er redet nicht von den Transzendentalien, aber wenn man halt dieses Wort Transzendenz, Selbsttranszendenz nimmt, der Mensch transzendiert sich selbst, dann ist man schnell bei den Transzendentalien, beim Wahren, Guten und Schönen. Und das ist das, was die Leute wirklich beglückt und befruchtet.
Ja, das wahre Gute und Schöne, also das eigentlich das Denken, und das ist nochmal zurück, das Denken, diesen drei Schritt auch zu gehen hat, im Sinne von sich von dem Guten führen zu lassen, das Schöne im Blick zu haben und das Wahre zu denken. Also das sind so die drei, sag mal, Bewegungen, die man beim Denken vollziehen muss. Es ist eben nicht nur das wissenschaftliche Denken, die reine Logik oder irgendetwas, sondern diese beiden Komponenten gehören dazu, liegen aber außerhalb des Denkens. Und damit, das ist ja für mich immer sehr wichtig, ich mache damit das Denken hoffentlich nicht klein oder unwichtig oder so, ganz im Gegenteil. Ich liebe das Denken und bin begeistert von ihm. Aber eben diese beiden anderen, das Gute und das Schöne, dass die sozusagen flankieren müssen. Sonst wird das Denken, ja, wir hatten schon über den Begriff der Bitternis gesprochen. Und es ist am Ende dann doch eine, ja, ästhetische Frage. Ich komme immer wieder darauf zurück. Also ich glaube, es ist auch der Grund, warum alle Philosophen immer große Ästhetiken geschrieben haben, im Sinne von sich Gedanken dazu gemacht haben, was das Schöne ist, weil sie vielleicht auch gespürt haben, dass in ihrem Denken nicht unbedingt die Schönheit aufgehoben ist. Und da kommt dann noch so ein zweiter Punkt.
Auf alle Fälle, jetzt passen Sie auf. Ich glaube, ich muss es ein sehr unästhetisches Schlusswort sagen. Aber den zweiten Punkt möchte ich unbedingt hören, aber das nächste Mal. Aber ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt mal von den Hörern, weil sonst hören wir gar nicht mehr auf.
Ich sage tschüss an die Hörer, aber auch an Sie. Tschüss, Herr Bonelli.
Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.